Ich heiße Jörg Lugemann, recht herzlich willkommen zum Tantra-Kongress. Hallo Jörg.
Hallo Ingrid.
Du bist aus dem Rheinland und du bietest tantrische Workshops an und auch tantrische, also Tantra-Massage-Lehr-Workshops und zusätzlich noch tantrische Ölrituale. Ja, meine Anfangsfrage an dich ist, was bedeutet Tantra für dich und wie lebst du Tantra?
Und zwar vor vielen, vielen Jahren, das war schon in den 90er Jahren gewesen, da habe ich überlegt halt, und dann habe ich gemerkt, da muss es mehr geben in der Sexualität als das typische rein raus. Und damals gab es noch im Internet, da gab es eine Handvoll Bücher, und habe ich mich da über Bücher informiert halt und habe gemerkt halt, als ich wieder in Deutschland war, 2003, und erste Abendkurse meiner ersten Lehrerin besucht habe, ja, welche Energie, welche Kraft mir das gibt halt, dass es viel, viel mehr ist. Und dann bin ich zum ersten Mal mit Meditationen, mit Körperarbeit, mit Atemübungen in Kontakt gekommen, habe gemerkt, wie das mich selber stärkt als Mann, auch in meinem Äußeren, und mich trotzdem noch weicher und auch transparenter und offener machen. Und diese gesamte Kombination, das war der Einstieg dann eben in meine ersten Jahrestrainings. Und das versuche ich auch selber im kleinen Rahmen halt, gerade bei Workshops, selber auch für mich wieder zu integrieren und zu erleben, auch durch kleine yogische Übungen, durch Atemübungen, durch Visualisierungen, ja, durch Berührungen, Begegnungen auch mit mir selber. Und das versuche ich auch in meinen Kursen, in meinen tantrischen Workshops zu vermitteln. Und bei den entsprechenden Tantra-Massagen dann dementsprechend dann auch das mit hineinzugeben. Und das versuche ich dann so zu leben, neben dem normalen Alltag.
Wer war denn leichter Lehrerin?
Also mein erster Abendkurs, das war die Deveka Regine Hoffmann, das war in Wuppertal, ja.
Die ist ja mit dabei diesmal, ha?
Ja, schön, ja, liebe Grüße. Yeah. Und sie hat das so schön gemacht, die war noch damals bei der Being with People Ausbildung bei Salim Rieck, die ich auch abgeschlossen habe vor kurzem. Und das war so toll und dachte ich, ja, jetzt davon, das war 2003 oder 2004, jetzt davon noch mehr. Und dann war Moralia Tate eine weitere Lehrerin, wo ich auch assistiert habe während der Jahrestrainings. Und dann kamen verschiedene Personen mit hinein, die ich auf meiner tantrischen Reise auch kennengelernt habe, in verschiedenen tantrischen Schulen, ob Silvio Würth oder Andro, Advaita Maria.
Boah, du bist also breit gefächert, hä? Ja, hast du überall reingeschaut?
Wollte ich verschiedene Bereiche kennenlernen, im ZEC, die Liebesakademie oder bei Beresch in der University in Holland, ja. Um eben wirklich verschiedene Aspekte kennenzulernen, weil ich gemerkt habe, es gibt nicht ein Thema, nicht eine Schule, es gibt sehr verschiedene Ausrichtungen und Vertiefungen noch. Und die kann man nicht in einer Schule kennenlernen, das ist undenkbar. Auch Kuduschka bei Rose und Bati.
Ah, nee, echt? Kuduschka hast du auch gemacht?
Ja, also den schamanischen Weg hineingenommen habe. Und so habe ich versucht, eben Verschiedenes. Ja, und das, glaube ich, halt taucht auch in meiner Arbeit, in meinem Seelenleben überall ein bisschen dann auch wieder auf. Weil ich verschiedene Schulen noch kennengelernt habe und gemerkt habe, ja, ich kann in einem Satz vielleicht sagen, wenn ich mich für 5 tantrische Workshops oder Bereiche entscheiden müsste, die sehr prägend waren für mich, dann wäre Kuduschka eins von den 5.
Ah, okay. War das so intensiv dann?
Ja. Allein weil 10 Tage in einem Stück war. Es war nicht 3x3 Tage, sondern 10 Tage in einem Stück hintereinander. Und es war so eine Leichtigkeit und sehr energetisch. Und ja, es war also ganz anders, als was ich bisher bei verschiedenen Schulen, Workshops und Trainings bei den verschiedenen, auch bei meinen Lehrern kennengelernt habe, mal was ganz anderes. Und das war auch mal ganz gut, mal was ganz anderes zu erleben. Was aber auch sehr viel mit Shiva und Shakti, obwohl die beiden Namen gar nicht fallen bei den beiden, sehr viel zu tun hat mit dem Männlichen, mit dem Weiblichen.
Okay. Was ist für dich der spirituelle Aspekt am Tantra?
Der spirituelle Aspekt am Tantra, dass ich für mich mehr zu mir komme, dass ich beide Elemente, auch das Weibliche in mir, vermehrt entdeckt habe, aber halt, ich fühle mich durch verschiedene spirituelle Übungen auch in meiner männlichen Kraft total stark und stärker, auch nach bestimmten Atemübungen oder nach Massagen halt, die ich selber bekommen oder gegeben habe, was es eher weniger mit Tantra zu tun hat, weil Tantra und Tantra-Massagen sind vielleicht 2 verschiedene große, schöne Bereiche, dass ich das Gefühl habe, ich könnte nach Bäume ausreißen oder nach bestimmten Meditationen, dass ich so ganz in mir war, ganz tief in mir war. Also total verschiedene Aspekte. Und das sind so, glaube ich, die spirituellen Aspekte, die ich in mir erlebe, in meinem tantrischen Leben.
Also, dass die Verbindung zu dir selbst gestärkt wird.
Ja, genau. Hm. Und dass ich, ein Aspekt, glaube ich halt, der mir noch vor kurzem klar geworden ist, dass ich weniger verhaften bin an Menschen, Personen, Objekten halt, weil ich mehr bei mir bin. Und das macht alles sehr viel leichter. Und dafür habe ich ja mehrere Jahre gebraucht, kann man sagen, und um das zu erkennen, für mich zu erkennen, das macht es auch viel leichter.
Und gibt es irgendwelche Meditationen, die du praktizierst, tantrische Meditationen?
Ja, also ich mag sehr gerne die dynamischen Meditationen. Habt ihr auch eine Zeit lang mal im Osho Uta in Köln, da ist sie jeden Morgen um 7 Uhr, habe ich noch in Köln gearbeitet, vor der Arbeit um 7 Uhr die dynamische Meditation gemacht und dann mit dieser Energie, mit dieser wirklichen Energy dann in den Arbeitsalltag hineingegangen, war richtig herrlich. Ich finde die Augen, die ich sehr selten mache, im Jahr vielleicht einmal auch sehr intensiv. Ansonsten gestalte ich selber Atemmeditationen, so eine Mischung zwischen Bambu Light, die ich kennengelernt habe, bei einer meiner Lehrerinnen, Moralia Tate, oder die Quantum Light Breath, also geführte Atemmeditationen, die berühre ich selber auch, wenn ich sie gebe, sprich, wenn ich sie eben durchführe. Das sind so meine Hauptpunkte, also dynamische Meditationen oder geführte Atemmeditationen. Mhm. Aber auch, ich finde, 5 Rhythmen, eine wunderbare Tanzmeditation, diese 5 Phasen, da passiert auch ziemlich viel. Also die würde ich auch zu den anderen Meditationen sofort nennen.
Mhm. Okay. Ist für die im Tantra irgendwie der spirituelle oder der sexuelle Aspekt irgendwie wichtiger?
Also ich bin ja über den sexuellen Aspekt zum Tantra gekommen und habe dann gemerkt, dass es viel, viel, viel mehr ist als das, womit ich eingestiegen bin. Und mittlerweile sehe ich das so, dass das Tantrische, die tantrischen Übungen, ja, dass die Sexualität mir Lebenskraft gibt durch tantrische Übungen und dass ich dadurch wirklich Körper und Geist und Seele verbinden, aber auch das Männliche und Weibliche, das Shiva und Shakti. Und das ist wirklich halt die Verbindung, die Vereinigung, ein Madhuna-Ritual zum Beispiel halt, dass es viel, viel mehr ist als der reine Sexualakt. Viel, viel mehr.
Wie praktizierst du das Maituna-Ritual? Also welche Vorbereitungen und überhaupt?
Also ich habe mal vor vielen Jahren bei Advaita Bach, war vor 10 Jahren mal ein Maituna-Wochenende-Ritual mitgemacht und habe seitdem einen richtig großen Respekt davor, weil es wirklich viel, viel mehr ist als Sex mit Räucherstäbchen oder Alasinger-Club. Das ist gar nicht zu vergleichen mit dem. Und es bedarf einiger Vorbereitung, am besten einiger Tage, wie ich es auch schon mal in Berlin kennengelernt habe. Da waren es sogar 9 Tage Vorbereitung. Wir haben 3 Stunden Zen meditiert, bevor es überhaupt dann so weit kam dann und viele andere Bereiche. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man sich das als Paar oder als Gruppe gestaltet hat, wirklich halt einige Zeiten darauf vorzubereiten durch Mantren oder andere Übungen. Und das im privaten Bereich kann man das auch für sich sehr gut gestalten. Das ist wirklich halt in Stille zu gehen, gemeinsam zu atmen und sich zu verbinden. Über den körperlichen Kontakt, durch den Berührungen, wenn man in der Blume sitzt zum Beispiel, dass man, ja, dass die Chakren auf einer Höhe sind, in einer Verbindung sind. Und man kann sich auch vereinigen im Yabium, ohne sich körperlich zu vereinigen. Das ist ja gar nicht notwendig.
Wie geht das?
Dass man einfach durch die Verbindung der Chakren, durch eine gemeinsame Atemwelle in Verbindung geht. Also gemeinsam einen kleinen Kreislauf gestaltet hat, gemeinsam einatmen durch die Chakren und hinten wieder runterfallen lässt und dann wieder gemeinsam einatmen. Dass ein Kreislauf entsteht. Das ist sehr, sehr energetisch und kann orgiastischen Gefühlen sehr, sehr nahe kommen. Mhm. Und das ohne Vereinigung, nur durch die Verbindung dieser beiden Atem- und Energiekreisläufe.
Mhm. Und da geht man dann vom untersten Chakra zum obersten.
Ganz genau.
Und dann?
Ja, man sieht zum Beispiel halt, man kann den PC-Muskel anspannen und den Atem und die Chakren oben ziehen bis zum Kronenchakra und dann nach vorne wieder in den Schoß fallen lassen und dann wieder die Energie wie den Regenbogen dann wieder aufnehmen. Die Person gegenüber im Japan macht dies parallel dazu. Das ist eine Methode zum Beispiel. Es gibt auch andere Atemmethoden, wie den Feuerorgasmus, den man auch alleine ausüben kann.
Den Feuerorgasmus.
Ja,
genau. Wo man auch
die Chakren atmet.
Wo ist das Stoßatmung dann? Dieses Feueratmen?
Nö, also in der Form, wo ich mache, nicht, nein.
Wie geht das?
Dann mach mal ein Special-Video.
Oh, komm schon. Das Geheimnis?
Nein, das ist kein Geheimnis, Mann. Wie man zieht einfach vom Wurzelchakra in das zweite Chakra in der ersten Welle den Atem hoch, lässt dann einen Kreislauf entstehen und dann vom ersten Chakra dann über das zweite ins dritte und immer so weiter dann durch.
Also holst du die Energie immer vom Wurzelchakra dann?
Zum Beispiel, ja.
Okay. Ist das Cobra-Atmung?
Nein.
Aber da ist das ähnlich, oder? Aber ich habe die Cobra-Atmung nie gemacht jetzt, also.
Nein, das ist ein Special, das ist ein Bereich, wo nur sehr viele Menschen und wenige eingeweiht sind. Ich habe mal den ersten Grad bei Cobra-Atmung bei Edgar Hoover erlebt, hier in Deutschland, wo er mal zu Besuch war, aber es gibt ja noch verschiedene Grade und da bin ich absolut nicht der geeignete Ansprechpartner.
Es war keine, ja. Ich habe mir eben nur kurz überlegt gehabt, ja. Also es war jetzt keine Frage an dich, ob das das ist. Okay. Es gibt ja einen Grund, warum man diese ganzen Übungen macht, und hat für dich Tantra oder die tantrischen Übungen, dieses Atmen, ein Ziel? Hast du irgendwie das Ziel, dass du erwachst, also, oder Samadhi oder Ekstase, dass das Sachen sind, die dadurch entstehen?
Ja, also es können bei starken, also aus meiner Erfahrung heraus, aber auch als Beobachter oder als Meditationsleiter, bei Meditationen, die ich dann durchführe und leite, kann es wirklich zu besonderen Energieflüssen und Situationen kommen, wo Bilder entstehen. Ich habe es selber so erlebt, als Teilnehmer in meinen ersten Kontakten mit Atemmeditation halt, dass ich Bilder innerlich gesehen habe, und dann hat meine damalige Lehrerin ein paar Sekunden später was erwähnt zu dem Bild, was ich im Vorfeld schon gesehen habe. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Das sehe ich ja schon. Und jetzt ein paar Sekunden später sagt ich es erst. Fand ich ganz faszinierend damals. Und jetzt, Jahre später, wo ich auch durch die Meditation Atemmedis durchführe, habe ich als Feedback das auch das Gleiche gesagt bekommen, was ich selber vor Jahren erlebt habe, was Teilnehmerinnen mir gesagt haben und Teilnehmer gesagt haben, ich fand es ganz erstaunlich, dass ich Bilder gesehen habe und Sekunden später hast du das erwähnt, dass da ein Baum ist oder was anderes ist. Das habe ich schon gesehen. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Da kann wirklich durch Atem kann sehr, sehr viel passieren, dass visuell Bilder entstehen, dass man wächst, sich stark fühlt, dass man sich sehr geerdet fühlt. Also ich habe sehr, sehr schöne Erfahrungen mit Atemmeditationen gehabt, Bilder. Ich habe 3, 4 verschiedene Bilder, die mich seit 10 Jahren immer wieder begleiten und immer wieder auch auftauchen. Immer die gleichen Übungen, also die gleichen Bilder bei Meditation auftauchen.
Immer wieder die gleichen Bilder.
Ja, ich habe so 3 Bilder, die tauchen immer wieder auf, ja.
Welches sind das?
Das ist einmal ein Waldweg, wie so ein Elchpfad, der durch einen Wald geht. Das zweite Bild ist, ich habe mal 3 Jahre lang auf Kreta in Griechenland gelebt und da habe ich immer so ein altes, weißes, getünchtes Haus an der Steilküste, das glitzernde Meer im Hintergrund und vor dem Haus eine richtige ältere griechische Dame, die ja ganz in Schwarz gekleidet sind, leicht gebückt und die vor dem Haus steht. Und ich gucke von außen auf dieses Haus, auf diese Szene. Und das dritte ist, das war mal bei einer Wanderung, die ich gemacht habe, nach einer Art Meditation. Das war so eine Holzbildhauerei, so eine Schafshirte, der auf seinem Hirtenstab sich leicht abstützt. Das sind die 3 Bilder, die immer wieder auftauchen.
Spannend.
Finde ich auch spannend, ja.
Das sind alles so natürliche Bilder irgendwie.
Ja, ich habe mir da noch keinen großartigen Gedanken gemacht eigentlich, aber die tauchen immer wieder auf. Wenn ich ganz bei mir bin, sind sie da.
Ja, da würde ich mal eine Rückführung machen.
Vielleicht, ja.
Damit du rausfindest, aus welcher Inkarnation das so stark zum Traum
und
kommt.
Wann das kommt, ja, genau.
Ja. Spannend. Hast du, also es kommt ja nach dem Maituna-Ritual, kommt irgendwann dann die Chakra-Puja, wo nicht nur ein Paar da sitzt, sondern auch Paare, mehrere Menschen.
Richtig.
Leitest du solche Rituale auch an? Oder warst du dabei in die Seminare?
Ob ich das so ein Chakra Puja mal selber anleite, das weiß ich nicht. Das kann vielleicht sein, aber das kann ich nicht genau sagen. Ich habe es selber erlebt,
ja.
Ein Chakra Puja, und es war schon was ganz Besonderes, ja. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
Komm schon! Warum?
Nein. Es ist schon ein ganz besonderes Energiefeld, und es war nach einer gewissen Zeit lang, wir waren 9 Tage zusammen und dann die ganze Gruppe, und dann sind wir dann nach 9 Tagen wie im Kloster aus dem Haus raus. Es war eine größere Stadt, und dann wir haben ein bisschen so gestrahlt, vielleicht nach den 9 Tagen oder nach dem besonderen Ritual. Die Leute guckten uns ganz großartig an, richten ganz großartige Augen, strahlten uns an, und ich sagte, wow, was strahlen wir gerade eben aus, dass wir so eine Resonanz bekommen von den anderen Fußgängern und den Menschen, mit denen wir dann im Park waren. Das fand ich auch toll, wenn wir irgendwas ausgestrahlt haben. Also wir merkten, da ist irgendwas passiert.
War das eine Chakra Puja mit Vereinigung, oder war das, war wahrscheinlich schon, weil sonst daran sind ja nicht zu streuen. Okay. Geheimnisse werden nicht gelüftet.
Nein.
Okay. Von so einem spannenden Thema weg zur Tantra-Massage. Dieses Leuchten, von dem du vorher gesprochen hast, das passiert ja auch, wenn man Menschen berührt. Und in der Tantra-Massage berührst du ja die Menschen nicht nur oberflächlich. Und das, was ich mir immer frage, ist, was heilt die Menschen in der Tantra-Massage, oder was berührt sie so tief?
Ich glaube, man muss die Tantra-Massage, also ich sehe sie als Ganzes, als Ritual. Ein Ritual hat einen Anfang, einen bewussten Anfang und ein bewusstes Ende. Und bei diesem Ritual, bei dieser Massage, so wie ich sie gestalte und so wie ich es auch gelernt habe und auch weitergebe, ist auch der Verehrungsaspekt sehr, sehr stark. Und beginnt schon damit, dass die Massage im Stehen beginnt. Das gewisse Rituale werden im Stehen begonnen, und der Körper wird in diesem Fall schon verehrt und ausgestrichen, und das kriegt der Gast, der Mensch, mit, und ist ganz ungewohnt, dass er wirklich halt mit so den Füßen im Stehen herunter berührt und ausgestrichen wird, dass ja vielleicht sogar seine Füße geküsst werden, dass man sich verneigt vor diesen Menschen, also dass Namaste wirklich eine Bedeutung bekommt, ich grüße das Göttliche in dir. Und dann sind die Menschen ganz überrascht und berührt schon, dass da schon ein Vibrieren schon im Körper wahrzunehmen ist. Oder halt, wo sie positive Anspannung im Körper schon entstehen, zu spüren ist. Und man sieht, dass dadurch das Anfangsritual sich langsam auflösen und weicher werden und mehr schon ankommen, bevor es überhaupt selber zur Massage kommt. Und diese Verehrung, das zieht sich fort bis zur letzten Sekunde. Während der Ganzkörpermassage für die Yoni und auch die Linga-Massage verehrt sich, also das zieht sich weiter fort. Und eben, ja, dass man den ganzen Körper wirklich ganzheitlich berührt, nicht nur punktuell auf einen Punkt bezogen, sondern das Ganze sieht, auch die Aura mit ausstreichen, nicht nur die Haut, aber auch dann tiefer in die inneren Bereiche hineingeht. Das ist eben, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied auch zu einer guten erotischen Massage. Weil wir auch wirklich Die Shakti und den Shiva in deiner Massage, das männliche und weibliche verehren und berühren. Und wirklich halt die Sexualität als Lebenskraft nochmal, ja, ich nenne es mal, ja, pushen, fällt mir gerade eben ein. Weil wenn ich aus den Massagen die Menschen dann sehe, die vorher keinen Kontakt hatten, diese Art von Körperarbeit, ich nenne es mal so, ganz glasige Augen, Pudding in den Beinen teilweise, nach dem Motto, was war das denn? Weil die so berührt worden sind, weil es gar nicht so kannten hat. Und auch jede transische Massage ist wie jede Meditation, die ist immer anders. Ich nehme sie immer anders wahr. Das ist wie auch bei den Ölritualen. Man kann die jedes Mal ja gleich gestalten und trotzdem nehmen die Teilnehmer das in den Gruppen wieder ganz anders wahr. Das ist wirklich halt, wo sich dann Körper und Seele bei den Gruppenarbeiten, bei den Ölritualen, bei der Massage selber oder bei Meditationen, die, ja, es gibt wirklich immer anders. Es ist nie gleich. Das ist das Schöne. Hm. Was, immer anders raus. Hm.
Hm. Wie berührst du tiefergehend?
Indem ich mir einfach, ja, Zeit lasse teilweise. Ich gebe dem Körper Zeit, ich gebe mir Zeit. Da erreiche ich schon Tiefe.
Und was gibst du von dir in der Tantra-Massage dann? Gibt es da eine Grenze oder?
Also ich gebe meine ganze Aufmerksamkeit, mein ganzes Einfühlungsvermögen, meine ganze Liebe in diese Massage hinein. Für den einen Menschen in diesem Ritual, von Anfang bis zum Ende, oder wie es auch mein Coaching-Lehrer gesagt hat, ich halte den Raum, auch während der Massage, den sicheren Raum, dass ich meinen Gast sicher und geborgen fühlen kann. Ich gebe alles für in diesen Moment hinein. Mhm. Und wo ist die Grenze? Ja. Also es kommt zu keiner sexuellen Aktion während der Massage. Das ist meistens, wo viele Kunden nochmal nachfragen oder was auch dann, ja, aber ihr habt doch dann ein bisschen mehr oder irgendwas. Nein, das ist dann eine Grenze. Bei den meisten Kollegen, Kolleginnen dementsprechend auch.
Und was ist, wenn, also man hat sie ja selber nicht immer im Griff, oder? Und wenn Lust aufsteigt, wie gehst du dann damit um?
Die Lust kann aufsteigen, ich nenne das dann Sexualenergie und das ist in Ordnung. Das ist dann, also ich drücke da keine Energie weg. Das kann vorkommen, das kommt auch schon mal vor, aber das ist kein Hindernis, um eine Massage achtsam und gut weiterhin durchzuführen. Mhm. Also ich muss dann nicht abbrechen oder sonst irgendwas machen. Nein, nein. Daher auch. Gar keinen Fall.
Beeinflusst das den Empfangenden, wenn du merkst, da ist jetzt eine Resonanz da und es entstehen, wie soll ich sagen, also man ist ja nicht, du bist ja erstmal so auch nicht irgendwie ein Objekt, sondern manchmal steigt der Energie auf, aber beeinflusst das den Empfangenden dann oder?
Also ich glaube, je mehr ich in meinen Flow reinkomme, und dafür brauche ich auch ein paar Minuten dafür, ich bin nicht sofort jetzt auch gleich im Flow drin, aber je mehr ich in meinem Flow drin bin, in meiner Energie drin bin, dann gebe ich dieses auch in der Massage selber an meinen Gast dann weiter. Und das merkt. Ich glaube auch halt, das ist mir selber auch schon passiert, in Selbstbeobachtung, wenn ich gedanklich mal für ein paar Sekunden woanders war, weil mir irgendwas eingefallen ist, auf einmal war es dann da. Die Massage hat sich sofort anders angefühlt, für mich sogar schon als Gebende. Ich meinte, wow. Und ich behaupte mal, das merkt der Gast auch. Wenn der Masseur gerade ganz woanders ist, dann spürt er. Das ist, ich meine, einen kurzen Sprung zum Ölritual. Wenn sich jemand im Ölritual jemand an einen Körper ranschlängelt mit einer Intention, ich will was von dem, dann brauchst du eine halbe Sekunde dafür, das zu bemerken. Ob der was will mit einem bestimmten Ziel oder ob er sich wirklich nur leicht berührt. Das merkst du.
Was machst du bei diesen Ölrituale?
Bei dem Ölritual, das ist, ich nenne das Tantra meets Ölritual, weil das Ölritual selber wurde ja von Otto Mühl, einem Wiener Maler, als Kunst-Happening in den 80er Jahren erfunden. Und die Menschen in Zeck haben das dann wieder aufgenommen, da haben sie auch damals zum ersten Mal kennengelernt und haben das dann verbunden mit anderen Elementen. Und ich habe dann für mich die Verbindung gefunden, tantrische Übungen aus dem bioenergetischen Bereich, Atemmeditationen, aus dem Bereich Kontaktimprovisation, Tanz, also die Landarbeit dann zu verbinden, also die tantrische Arbeit zu verbinden mit dem Ölritual selber. Mhm. Das Ritual selber dauert vielleicht 2 Stunden, einer meistens von mir geleiteten schamanischen Räucherung, bevor es selber ins Ölbad hineingeht und dann, meine Teilnehmer sind dann verbunden, die haben auch verbundene Augen, die sehen nicht, wer gerade in ihrem Fluss, in ihrem Lebensbereich ist. Es ist wirklich ein Hineingleiten, ein Hineinspüren, nicht hineingleiten, sondern halt ein Vorbeigleiten. Und dann gibt es eben bestimmte Regeln, kein Greifen, es ist so ein Fluss dort und das ist wirklich sehr, sehr intensiv.
Ist das ein großes Bad? Was ist das? Ja, ist das ein Schwimmbecken, Schwimmhalle?
Das stimmt, das machen, das denken manche, wenn sie Bad hören, das wäre dann ein Schwimmbecken, wo man dann in Öl taucht, wie in einer kleinen warmen Fritteuse. Nein, das ist eine Ölfläche, ich nenne es mal so. Weil Ölfläche können die meisten Menschen noch weniger vorstellen, deswegen ist das Ölbad meistens der geläufige Name halt. Ja, es ist eine Ölfläche, die dementsprechend der Teilnehmerzahl entsprechend groß ist. Das können 20 oder 30 Quadratmeter sogar sein.
Und da geht man? Oder man liegt? Oder
nein,
ich verstehe es nicht.
Nein, und zwar, man wird mit warmem Öl beträufelt, sodass ein Ölfilm entsteht. Auf der Fläche oder auf der Haut selber. Und man gleitet wirklich wie so ein Schwarm Fische übereinander, zueinander hin und bewegt die Fliesen. Es ist wie ein Tanz. Vielleicht kennst du Kontaktimprovisation als Tanz, das muss ich mir vorstellen. Liegen am Boden und ganz langsam, ohne hektische Bewegung, sodass ein Fluss entsteht. Es ist ein Riesenorganismus, kann man sagen, wenn man von außen betrachtet, wo sich einzelne Organismen bewegen. Man zieht vorbei und wieder weiter. Also es ist eine laufende Ölimposition, ein Tanz, ein Öltanz. Und da kommen die enormsten Gefühle durch, also wie im Mutters Bauch, warm, weich, man sieht ja auch nichts, man hat ja mit den Augen verbunden und ob ich jetzt von einem männlichen oder weiblichen Körper berührt werde oder selber berühre, ist nicht relevant. Es geht nur um das eigene Hineinspüren, das ist wirklich ein sehr, sehr intensives und schönes Gefühl, wo auch die Menschen dann wie nach den Massagen oder wie nach Atemmeditation, wenn sie die Augenbinden abnehmen und dann erstmal sagen, wow, was war das denn? Das müssen wir erstmal sacken lassen. Und jetzt im letzten Ritual haben wir dann Mantren gesungen. Also wir haben Om Namah Shivaya gesungen und Leute strahlten um die Wette, die Augen strahlen. Und weil es war so ein erlösendes Gefühl war, dann haben wir so eine Art Open Space noch kreiert danach und es war richtig toll, es war ganz, ganz intensiv und wir Menschen berühren uns auch viel zu wenig selber oder werden selber weniger berührt, deswegen gibt es ja seit den 80er, 90er Jahren auch weniger kommen Kuschelpartys. Massagen werden sehr gerne genommen, tantrische Massagen werden sehr gerne angenommen, weil sie ja noch tiefer gehen als ja, Wellness-Massagen, weil sie unsere Seele berühren, da wir mit mehr Lebenskraft da hinauskommen. Und Ölrituale sind, ja, sind kein Massageritual, aber voller Begegnungen, voller Berührung.
Und du hast vorher gesagt, greifen ist nicht okay, berühren schon. Dieses, ja. Was ist da der Unterschied für dich?
Ja, greifen, klammern ist dieses hier. Oder beim klassischen Tanz geführt zu werden. Man hält, macht bestimmte Bewegungen. Nein, das ist irgendwie bei Kontaktensatz, so man gleitet übereinander und fließt. Und ich sage immer so meinen Teilnehmern in den Vorbereitungen, der Gedanke folgt der Hand. Also diese berühmte Absichtslosigkeit. Dass ich mir keinen Kopf mache, wo geht es gleich hin, sondern halt meine Hand fließt und dann der Mind kommt einfach hinterher. Mhm. Und wenn der Mind eine Pause macht, ja, das ist dann schön.
Und berühren Sie die Leute dann an die Geschlechtsteile, also weiß ich nicht, Brüste oder ist das auch dann eher so ein Vorbeistreifen? Also was sind die Regeln? Genau, ja. Das ist die eigentliche Frage. Was sind die Regeln bei dem Ölritual?
Ja, es gibt sehr wichtige, gute Regeln dann dafür. Also kein Greifen, keine direkte Stimulation und keine Penetration. Mhm. In irgendeiner Form. Das ist natürlich auch Narben und Ohrlöcher. Das ist auch Penetration halt. Ja, ja. Und das ist ein Vorbeigleiten. Kein Greifen, will ich haben. Das ist ja auch das Schöne, was mich auch, was mich so in den letzten Jahren nicht persönlich befreit, dieses Anhaften oder behaftet zu sein. Das ist meins, das Greifen, aber loszulassen. Und dann, das ist ja ein großes Becken mit vielen anderen Menschen und es ist ein Geben und Nehmen, ein Fortlaufen ist. Also man muss nicht Besitz eingreifen. Das ist immer ein schönes Gefühl. Hat was sehr Nachhaltiges. Auch jetzt habe ich wieder Feedbacks bekommen, Mitteilung bekommen halt, wow, also ich schwinge jetzt noch nach.
Nach Tagen. Schön. Ja, ja. Ja, cool. Es verlangt viel Vertrauen, oder?
Ja, ja, es verlangt sehr viel Vertrauen, gerade für Menschen, die noch keine große, ich sag mal, so Gruppenkörpererfahrung haben. Das kann ja auch fünf Rhythmen, Biodanza sein oder andere Bereiche, wo man es gewohnt ist, mit Menschen, mit fremden Menschen, sich zu berühren, meistens ja dann im angezogenen Bereich. Ja. Und das bedarf es auch einer längeren Landarbeit. Ich nenne mal so, Ölarbeit ist die Wasserarbeit und die ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel vom gesamten Zeitfenster vom Workshop-Tag. Ja. Und davor ist die Landarbeit. Und da baue ich dann Vertrauen auf. Dass dann wirklich jeder Mann, Mann, Frau, Mann, die Kontakt zueinander hatten. In Trocken, in Landübungen, im Tanz oder im kurzen Gespräch, wo man sich ausgetauscht hat. dass laufend Begegnungen passiert sind, die sich auch fortsetzen in den kleinen bis großen Pausen. Und das ist schon eine kleine Gemeinschaft, auch wenn es nur ganz kurz war, also nur Stunden waren, keine Tage waren, nur Stunden waren, dass die schon gemeinsam dann ja ins Becken hineingeführt werden mit einem guten Vertrauen. Und ja. Mhm.
Kommen die Leute eigentlich, ich meine, du machst das ja bei mir in der Nähe in Walding, wo kommen die Leute her?
Ja. Also in Walding, in Oberösterreich, da kommen ja fast alle, bis auf eine Handvoll, aus Bayern, aus Österreich echt? Selber, ja.
Aus Bayern also, kommen die zu uns.
Ja, aus Bayern, genau. Und in Wuppertal, wo ich es aktuell durchführe, da habe ich, der Kreis kommt aus Bremen, Würzburg, Nürnberg und Schweiz. Mhm. Also kann man sagen, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.
Die kommen von voll weit her. Hm?
Ja.
Ein Teil vom Tantra-Kongress ist ja auch die Polyamorie, ein großer Teil diesmal.
Ja.
Und meine Frage an dich ist, wie ist die aktuelle Beziehungskonstellation?
Ich habe mal gelesen, obwohl ich mit den Begrifflichkeiten sehr große Schwierigkeiten, Probleme habe, weil ich mich nicht gerne in Schubladen hineingleiten lasse. Also ich glaube jetzt, wenn jemand mit Vokabeln arbeitet, würde mich als Polysingle bezeichnen.
Was, du bist ein Polysingle?
Ein Polysingle. Habe ich mir sagen lassen, dass mehr so der Begriff halt, also Single schon.
Okay. Aber du bist generell eher, also du lebst eher Polyamor oder wenn du in einer Beziehung bist, bist du lieber also exklusiv mit der Person zusammen?
Also von der Historie komme ich aus diesem Bereich, exklusive Beziehung, Monogamie. Und habe vor vielen Jahren in ZEC, in der Liebesakademie, andere, weitere Beziehungsformen kennengelernt, hatte auch da ersten Kontakt mit Polyamorie-Paaren dort oder anderen verschiedenen Beziehungsformen oder Polypaaren, die gerade in einer schönen Monogamiephase leben und das auch genommen haben, die auch dann da waren. Und dann dachte ich, ja, da gibt es noch viel, viel mehr als die klassische Monogamie, da wo ich auch dann hergekommen bin. Und ich auch damals schon gemerkt habe, auch da muss es mehr geben. Das war auch der Weg gewesen zu meinem tantrischen Weg. Da muss es noch mehr geben. Das kann nicht alles sein, was ich bisher so erlebt habe. Und ich hatte auch, ja, und ich glaube auch für mich sagen zu können halt, dass eine Polyamorie-Beziehung, um diesen Begriff nochmal zu nehmen, halt ja mehr mein Weg ist halt, als die reine klassische Monogamie. Wo es auch ziemlich schwer ist, halt, weil auch die Themen mit Eifersucht kenne ich auch und das ist auch nicht ungewöhnlich. Ne? Aber ich habe gemerkt in diesen kurzen Momenten, dass ich, dass die Beziehungen eine sehr schöne Vielfältigkeit mir gebracht haben. Dass die Kommunikation intensiver war. Man war offener zueinander. Also die Kommunikation war offener und ja, es war einfach so, es war ein Gleichklang. Also ich habe das so bezogen an einen Gleichklang. Also ich habe mich da auch sehr, war auch ein weiterer langer Weg gewesen, ja, mich immer mehr harmonisch gefühlt und dadurch für mich gemerkt, ja, es ist mehr meins. Und ich einfach mich harmonischer mit mir selber gefühlt habe.
Und für die Eifersucht, was hast du dann für Strategien oder so entwickelt, damit umzugehen?
Offenheit, Ehrlichkeit, das fortlaufende Gespräch, die fortlaufende Kommunikation mit der Partnerin.
Denkst du, dass eine Monogamie oder eine Polyamorie-Beziehungen besser lebbar sind?
Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, dass die oder andere Lebens- oder Beziehungsformen für alle nach dem Gießkannenprinzip gleich gut oder gleich schlecht sind. Also jeder wird bestimmt seine Form finden, weil ich kenne Menschen, auch in meinem Freundeskreis, wo ich genau weiß, da kann ich mir vorstellen, Monogamie ist dann nur möglich als andere.
Ist unmöglicher?
Nee, nur möglich.
Ah, nur möglich.
Monogamie ist dann nur möglich halt. Und während bei anderen Menschen, auch immer im Freundeskreis, wo genau das Gegenteil ist. Da wäre Monogamie sehr eingrenzend. Die Menschen würden leiden. Die würden sich eingeengt fühlen.
Ja. Wo ist da die Liebe, deiner Ansicht nach? Also was ist Liebe überhaupt in einer Beziehung?
Liebe, das ist eine gute Frage. Vertrautheit. Und das ist, da muss ich echt jetzt mal länger drüber nachdenken, glaube ich halt. Also, ich kann Liebe zu so vielen Menschen haben, wo ich auch keine unbedingt so ja, eine partnerschaftliche Liebe habe.
Also was ich einfach drauf gekommen bin, ist, dass bei mir Liebe viel mit kindlichen Bedürfnissen zu tun hat und also für Erwartungen und Besitzdenken. Der andere hat irgendwas, was ich besitzen will. Und wenn ich ganz hart mit mir ins Gericht gehe, dann habe ich eigentlich nie wirklich geliebt oder wenig. Aber immer versucht, die anderen Bedürfnisse zu erfüllen. Dieses Mangel-Ding, wo irgendwo herkommt, Kindheit oder was ich nicht, Erlebtes, dass es immer der Versuch war, so einen Deckel zu finden, der ausgleicht.
Ja, das könnte sein. Ja. Das kann ich jetzt nicht von mir sagen. Das ist ja eher deine Liebesgeschichte, Historie. Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber ob es jetzt auf mir passt, das weiß ich jetzt nicht. Nein. Da muss ich nochmal tiefer in mich hineingehen halt.
Okay.
Gute Frage, ja.
Hast du eine tantrische oder polyamore Vision für die Gesellschaft?
Mehr Leichtigkeit. Das ist das, was mir dort einfällt. Und da sind ja vielleicht so die Bereiche drin, die aus dem tantrischen Aspekt kommen halt, also weniger anhaftendes, Ehrlichkeit, Gleichklang. Das verbinde ich alles mit Leichtigkeit. Je mehr davon mehr haben, ich merke es aus meinem eigenen Leben halt, wie leicht ich mich damit tue, mit meiner Umwelt, mit meinen Kontakten, meiner Umwelt. Und es stärkt mein Kommunikationsvermögen. Es stärkt mein Selbstvertrauen. Ganz gewaltig. Also mehr Leichtigkeit, es stärkt mein Selbstvertrauen. Und auch meine Selbstakzeptanz stärkt es auch. Also genau das Leichte stärkt mich.
Lieber Jörg, danke für das Gespräch.
Liebe Inge, danke.
Danke für deine
Zurück.
Zeit.
Danke für die Einladung.
Sehr gern.